Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
In der heutigen Podcast-Ausgabe reden wir über Lungenkrebs. Das machen wir mit dem Dr. Stefan Wieser, er ist Facharzt für Pneumologie und allgemeine innere Medizin, und mit der Frau Dr. Claudia Tüller. Sie ist Fachärztin für Pneumologie und innere Medizin. Die beiden praktizieren an der Lungenklinik Bethanien. Lungenkrebs, müssen wir da ein bisschen definieren?
Was ist Lungenkrebs? Lungenkrebs ist eigentlich eine Ansammlung von Tumorzellen, also Geschwulstzellen. Sie sind bösartig. Was meinen wir mit bösartig? Wir verstehen, dass sie unkontrolliert wachsen, können umliegendes Gewebe zerstören und vor allem ganz wichtig auch Ableger bilden, also anderen Stellen vom Körper sich verstreuen können und dort wachsen.
Ist das eine häufige Krebsart in der Schweiz?
Ja, leider. Es ist einer der häufigsten Krebs. Es ist bei den Männern eine der häufigsten Todesursachen, Krebstodesursachen, muss man sagen. Bei den Frauen ist es knapp noch nach Brustkrebs die zweithäufigste Krebstodesursache. Und es sind pro Jahr fast knapp 5'000, vielleicht 4'800 Menschen, die Diagnose bekommen in der Schweiz.
Und wie viele davon überleben auch schlussendlich?
Ja, man sagt, etwa 3'500 knapp versterben daran. Also ein Drittel überlebt.
Ein gefährlicher Krebs, ein aggressiver Krebs, wo man noch nicht wahnsinnig viel dagegen ausrichten kann.
Ja, das ist eine schwierige Aussage. Das hat sich wahnsinnig geändert in den letzten Jahren. Also man kann inzwischen sehr viel machen, vor allem wenn man den Krebs früh verwünscht. Und dann hat man gute Chancen, mit dem Krebs zu leben. Das kommt halt immer sehr darauf an, welche Art von Lungenkrebs das ist.
Mir kommt natürlich sofort in den Sinn, wenn wir darüber nachstudieren, wer ist denn da besonders gefährdet. Es ist ganz klar, die Raucher, die stehen zuoberst auf der Liste. Ist das wirklich so?
Das ist tatsächlich so. Also wir gehen davon aus, dass von den Patienten in der Schweiz, die Lungenkrebs haben, 80% aktive oder ehemalige Raucher sind. Und je länger und je mehr, dass diese Menschen geraucht haben, desto höher ist das Risiko, einen Lungenkrebs zu haben. Also die Korrelation ist eindeutig gegeben. Rauchen ist der grösste Risikofaktor. Man darf nicht ganz vergessen, es gibt auch Leute, die nie geraucht haben und einen Lungenkrebs entwickelt. Und es gibt andere Risikofaktoren als Rauchen, die das begünstigen können. Das ist zum Beispiel bekannt in der Schweiz, weil es teilweise Gegenden gibt, wo das Problem ist. Radon, also ein Gas, das aus der Erde kommt. Radioaktive Strahlung, Kontakt mit gewissen Schadstoffen, auch gewisse chronische Infektionen oder genetische Veranlagungen können dazu führen, dass man Lungenkrebs hat. Aber es bleibt dabei, 4 von 5 sind aktive oder ehemalige Raucher.
Was ist es beim Rauchen, was so wahnsinnig gefährlich ist?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Im Rauch von der Zigarette hat es über 1000 verschiedene Stoffe, Gas, Partikel, Ruß. Man kann das gar nicht so ganz im Detail sagen, aber die Mischung und vor allem die chronische Einwirkung von diesen Schadstoffen, wie wir sagen, auf den Atemweg, die führt dazu, dass sich einzelne Tumorzellen können entwickeln und dem körpereigenen Abwehrmechanismus können entwitschen.
Aber jetzt hat er vorher gesagt, auch solche, die lange geraucht haben und dann irgendwann aufhören, die sind auch nicht einfach aus dem Risikodunstkreis. Was heisst denn das? Also wenn jetzt jemand vielleicht, weiss auch nicht, 15 Jahre geraucht hat und dann aufhört?
Ja, es gibt ja so neueste Studien zu der Früherkennung von Lungenkrebs. Und dort zeigt man, die Patienten, die weniger als 15 Jahre das her ist, dass sie aufgehört haben, die gelten noch als Risikopatient. Also es ist eine Grössenordnung. Ich meine, man kann 20 Jahre aufgehört haben, rauchen und hat gleich den Lungenkrebs und der andere raucht nicht und hat ihn. Aber statistisch gesehen sagt man, so nach 15 bis 20 Jahren ist das Lungenkrebsrisiko wieder etwa dort, wo es war, wie man nie geraucht hätte. Wobei, man muss dann sagen, man wird auch älter. Und das Alter selber ist auch wiederum ein Risikofaktor, um einen Krebs zu entwickeln. Also das Gescheitste ist, man raucht nicht oder hört sofort auf.
Was sind genetische Komponenten? Also man hat jemanden in der Familie, der vielleicht nie geraucht hat, wo man nicht das Gefühl hat, er hat in einem Risikogebiet gelebt und gleich Lungenkrebs hat. Hat das einen Einfluss, dass man dann einfach ein bisschen vorsichtiger muss sein?
Wahrscheinlich schon. Also es ist aber sicher nicht ein Gen, das man bestimmen kann und sagen kann, wenn du das hast, bekommst du den Lungenkrebs. Das gibt es ja bei anderen Krebserkrankungen. Das ist beim Lungenkrebs bis jetzt nicht bekannt. Wenn mir jetzt jemand sagt, sein 85-jähriger Grossvater ist an Lungenkrebs gestorben, dann bin ich immer noch recht entspannt. Wenn jemand mir sagt, seine 50-jährige nichtrauchende Mutter hat Lungenkrebs gehabt, dann ist das wahrscheinlich ein anderes Risiko.
Da müssen wir ein bisschen genauer heranschauen. Ja. Was sind denn typische Symptome von Lungenkrebs? Merkt man das sofort?
Ja, das ist halt das ist das, was uns im Alltag auch viel Probleme macht. Die typischen Symptome von Lungenkrebs sind primär die, dass man zuerst gar keine hat. Man merkt es nicht. Man merkt es vielleicht ein bisschen später. Das kann sich mit Husten äußern, vielleicht sogar Bluthusten, Brustschmerzen, manchmal auch ein bisschen Atemnot. Aber in ganz vielen Situationen merkt man es eben ganz lange nicht. Und das ist ein bisschen das Heimtückische an dieser Krankheit und auch das Problem, warum man viele Leute erst spät kann diagnostizieren kann.
Man hört nie etwas von der Vorsorgeuntersuchung betreffend Lungen. Wäre das allenfalls irgendetwas, was man ein bisschen mehr müsste machen?
Ja, das ist ein sehr heisses Thema. Das wird eigentlich in der Fachwelt schon seit sicher 10 Jahren diskutiert. Es gibt auch seit 2011 gute Studien dazu, die gezeigt haben, dass wenn man Hochrisikopopulationen screent, also das sind starke Raucher über 50, die vielleicht 25 oder 30 Jahre ein Päckchen geraucht haben, wenn man die mit einem Computertomogramm untersucht, dass man die Sterblichkeit am Krebs senken kann. Die Studien sind bestätigt worden und es gibt jetzt seit dem November 2022 eine Empfehlung, dass man das in der Schweiz mal etablieren sollte. Aber das wird relativ lang gehen, weil das braucht eine Klarheit von der Finanzierung, eine Definition, bei wem macht man das. Es hat natürlich auch dafür und dawider. Also das ist nicht nur eindeutig gut, weil man macht wenn man ein Screening macht, dann braucht das Röntgenstrahlung. Es kostet etwas. Es kann auch Befunde geben, die nicht eindeutig sind. Man hat nicht einfach den Befund Lungenkrebs oder kein Lungenkrebs. Es gibt dann Zwischenbefunde, die Folge untersuchen. Das Ganze ist relativ ein komplexes Gebiet. Aber wir gehen davon aus, dass das in den nächsten 5 Jahren hoffentlich nicht länger einmal einen Anfang gibt von so einem Lungenkrebs-Screening. Ja.
Wie macht man das? Wie schaut man, ob alles okay ist in der Lunge oder eben nicht?
Alles.
Was sind das für Komponenten, die mitspielen, die ihr anschaut?
Also wenn ein Patient oder ein Mensch zu uns kommt mit der Frage, könnte ich Lungenkrebs haben, dann ist es eben so, dass man im Moment Screening noch nicht etabliert ist. Dann schaut man vor allem auf seine Beschwerden. Die erste Frage ist, was sind für Symptome vorhanden? Sind Symptome vorhanden? Wie ist das Risiko? Profil von dem Menschen, was sind für andere Krankheiten vorhanden, die in die Atmung hineinspielen können. Wenn man die Lunge genau darstellen will, braucht es radiologische Untersuchungen, Röntgenbilder oder besser Computertomografien, die viel genauer sind. Und natürlich machen wir eine Lungenfunktionsprüfung, die uns erlaubt, die Funktion also von der Lunge, die Arbeit, wie sie arbeitet, genauer zu beurteilen.
Also das Röntgenbild reicht nicht, für das man etwas sehen würde.
Im Röntgenbild sieht man die grossen Sachen, die grösseren Sachen. Kleine und gerade frühe Befunde, wenn man sagt, man möchte eine Früherkennung machen, sieht man im Röntgenbild nicht. Ich denke, bei jungen Leuten macht man das ja nicht. Also dort muss man kein CT machen, Computertomografie machen. Aber wenn es wirklich darum ging, ich möchte sicher sein oder möglichst sicher sein, dass ich keinen Lungenkrebs habe, dann braucht es ein CT. Aber wie gesagt, das ist nicht eine anerkannte Vorsorge. Und das ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, Sie rauchen, machen Sie mal ein CT und dann können Sie weiter rauchen. Das ist der falsche Ansatz.
Wenn ihr jetzt als Arzt den Verdacht habt, da könnte jetzt Lungenkrebs ein Thema sein. Was sind für weitere Abklärungen nötig?
Ich denke, der erste Schritt ist, dass man mal mit dem Patienten gut redet und sich die Bilder und die Symptome genau anschaut, die Lungenfunktionsprüfung durchführt. Und für uns ist ganz wichtig, aus dem Röntgenbild oder aus dem CT allein ergibt sich die Diagnose nicht. Es ist entscheidend, dass wir uns überlegen, was ist, könnte das Problem sein. Gibt es auch andere Möglichkeiten, die zu diesen Veränderungen führen, sogenannte Differentialdiagnosen erstellen. Und dann versuchen wir im ersten Schritt, versuchen, die notwendigen Untersuchungen planen und einzuleiten. Das sind eben Röntgenuntersuchungen, allenfalls sogenanntes PET-CT, um allfällige Ableger können zu entdecken. Und ganz wichtig und sehr entscheidend ist eine Gewebsprobeentnahme, also sogenannte Biopsie, die wir in den allermeisten Fällen mit einer Bronchoskopie, sogenannte, das heisst Lungenspiegelung, können durchführen. Bei dieser Untersuchung wird in einem leichten, medikamentös induzierten Schlaf ein feines Instrument in die Atemwege eingeführt und dort kann man dann Gewebsproben entnehmen, wo durch einen Spezialarzt, der das unter dem Mikroskop anschaut, kann die entsprechende Diagnose stellen.
Und dann, wenn wir, was wir nicht hoffen, dann halt Diagnose haben, doch, es ist Lungenkrebs, dann ist es das erste Mal im Jahr ein Riesenschock.
Ja, in der Regel schon. Das ist eine Diagnose, die niemand gerne hat. Und ich glaube, man teilt das Leben nachher da in ein Vorher und ein Nachher. Und das will niemand erleben. Und das ist natürlich etwas, wo mir einen Patienten eröffnet. Und aber dann auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man ihm einen Plan aufzeigt und sagt, ja, was mache ich jetzt? Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich geändert hat in den letzten Jahren mit den Entwicklungen in der Krebsbehandlung, dass man in vielen Fällen einen Weg findet, wie man den Krebs behandeln kann und auch gut leben mit dem Krebs über längere Zeit. Therapie, wenn immer möglich, ist, dass man den Krebs operiert. Wenn das möglich ist, wenn er von der Größe her und von der Ausdehnung und wenn er noch keinen Ableger hat, dass man ihn rausschneidet. Das machen nicht wir, das macht bei uns an der Privatklinik Bethanie der Professor Weder. Wenn man ihn nicht operieren kann, sei es, weil der Patient zu alt ist oder weil er zu ausgedehnt ist, schon in der Lymphdrüse ist oder vielleicht sogar sonst noch jemand ist, dann gibt es in der Regel eine medikamentöse Therapie. Das ist auch etwas, was nicht wir allein entscheiden. Für das gibt es ein sogenanntes Tumorboard. Das ist eine Besprechung von den Spezialärzten, die mit diesen Krankheiten zu tun haben. Das sind Krebsspezialisten, Röntgenärzte, Strahlentherapeuten, das sind wir, das ist der Thoraxchirurg, wo man zusammensitzt und sagt, was ist jetzt mit dieser Situation, mit diesem Patienten, mit diesen Erkrankungen der beste Weg zu meinem Vorschlag. Und dann gibt es einen Vorschlag an den Patienten. Da sagt man nicht, sie müssen jetzt das machen, sondern man sagt, wir haben das besprochen, unser Vorschlag ist, dass man das und das macht, das würde das und das bedeuten. Und dann kann er auch mit den entsprechenden Spezialisten, die involviert sind, reden und einen Plan machen zusammen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Aber das wäre jetzt ein bisschen Auszug aus einem Plan, den ihr uns da geschildert habt. So könnte ein Plan ungefähr aussehen. Wie fest ist eigentlich der Patient selber das Wollen mitmachen, das Wollen überleben? Wie wichtig ist dieser Faktor?
Ich glaube, das ist etwas, das ganz vordergründig ist, oder? Was der Patient will, wie er sein Leben und auch seine Krankheit sieht und was seine Wünsche und seine Ziele sind im Leben, das muss von der ersten Sekunde einbezogen werden. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend für den Behandlungserfolg. Messen mit Prozentzahlen, das ist nicht messbar. Aber im Alltag erfahrt man das jedes Mal von Neuem, oder? Wie wichtig die Einstellung des Patienten ist. Und die ist extrem individuell. Darum wird es niemals möglich sein, einen Patienten nur auf dem Papier zu beurteilen oder nur aufgrund von seinen Röntgenbildern, sondern man muss mit dem Patienten natürlich schwätzen und ihn hören.
Wenn wir jetzt mal nehmen an, das ist der bestmögliche Fall, man kann das Ganze operativ entfernen, es gibt noch keine Ableger. Was heisst das für einen Patienten?
Das ist eigentlich die Situation, die für den Patienten, ich sage es mal, am besten ist, am günstigsten, was die Prognose betrifft. Die Situation, die wir eigentlich am liebsten möchten diagnostizieren, nicht erst eine fortgeschrittene Situation. Wenn ein Tumor klein ist und kann als Ganzes rausoperiert werden, keinen Ableger hat, darf man davon ausgehen, dass der Patient mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von dem Tumor befreit ist und dass der Tumor auch nicht mehr zurückkommt. Also man kann sagen, obwohl das in der Krebsmedizin ein umstrittenes Wort ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ist er geheilt davon. Das darf man dem Patienten schon so vermitteln.
Und dann haben wir dann eben auch leider den weniger guten Fall, dass das Ganze nicht einfach mit der Operation entfernt werden kann, sondern dass es Ableger gibt und dort medikamentös dahinter gegangen wird. Also dort ist dann eine Belastung riesig, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, dort ist es ganz wichtig, dass man zusammen auch mit einem medizinischen Onkologen, also einem Tumorspezialist, der dann die Behandlungen durchführt, allenfalls ein Strahlentherapeut, mit dem zusammen ein Konzept entwickelt. Und es ist ganz klar, dass dann das Ziel häufig nicht heilig ist, sondern mit dem Krebs leben. Mhm. Und mit dem Krebs leben heisst, der Mensch sollte möglichst wenig Beschwerden haben durch den Krebs. Man will natürlich das Fortschreiten verhindern oder verlangsamen. Aber ganz wichtig ist auch, dass die Behandlung selber für den Patienten nicht eine größere Belastung darstellt als die Krankheit eigentlich. Und das muss man abwägen und in erfahrenen Händen geht das eigentlich in den allermeisten Fällen sehr gut, sodass der Patient mit der Krankheit lebt.
Was hat er für Einschränkungen mit diesen Medikamenten? Man hört ja da relativ viel, dass Mühe und Übelkeit und Antriebslosigkeit, mit was für Konsequenzen muss man da während so einer Therapie rechnen?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt so die klassische Chemotherapie, also das ist auch das, was die Leute kennen. Das sind die ganz relativ starken Therapien, die man aber nur punktuell macht, die können vor allem auch müde machen, die vielleicht können Übelkeit machen. Wobei man muss dort sagen, dort war ein extremer Fortschritt auch gewesen, wiederum zur Behandlung oder zur Vorbeugung von diesen Nebenwirkungen. Und dann gibt es die neueren Therapien, die an einem anderen Punkt ansetzen, die vielleicht zielgerichtet auf eine Veränderung von dem Tumorgewebe gehen, wo man kann sagen, das Tumorgewebe hat die und die Veränderung im Gen und da kann man das gezielt angehen. Und die sind in der Regel oft besser verträglich, können aber auch zum Beispiel Durchfälle machen oder Schnaufprobleme machen oder Hautveränderungen machen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass die so eine Therapie dann ganz klar von einer erfahrenen Person gemacht wird, die ihre Medikamente regelmässig einsetzt.
Und die Therapie, die geht natürlich langfristig. Das ist etwas, das man nicht irgendwann abschließt, oder?
In der Regel schon, ja.
Was heisst das? Kann ich überhaupt noch ein normales Leben führen?
Absolut. Absolut. Es gibt Leute, die können mit einem Krebs über viele Jahre ein normales Leben führen. Das ist der beste Fall. Es gibt Leute, die haben vielleicht Einbuße von der körperlichen Leistungsfähigkeit. Eben Müdigkeit ist etwas oder halt die häufigen Arztbesuche. Das Psychische spielt eine sehr grosse Rolle, wie man das toleriert. Das macht nicht jeder gleich. Da braucht man viel Support. Aber man kann, und das ist auch das Ziel, man muss ja die Leute behandeln, dass sie können gutes Leben führen.
Die sagen, mit dem Krebs leben ist dann eher dann eben die Methode möglichst lang und möglichst gut. Was heisst denn das? Werden da Prognosen gestellt?
Im Einzelfall ist es nicht möglich, eine Prognose zu stellen. Das muss man immer sehen. Es gibt natürlich, und das wollen fast alle Patienten wissen, die wollen gerne Zahlen hören. Das ist immer die Frage, wie lange geht das mit mir? Was passiert? Es gibt auch gewisse Daten dazu, eine gewisse medizinische Studie, aber für den einzelnen Patienten sind die Daten nicht hilfreich. Wenn man die nützen ihm nicht, weil man weiß nicht, ob er genau dort hineinpasst oder nicht und wie lange es bei ihm so geht, wie es jetzt geht. Das kann man nicht sagen. Es ist mittelfristig muss man dem Patienten das vermitteln. Das Entscheidende ist die Lebensqualität, die er hat. Und wie lange das mit dieser Krankheit zu leben ist, das ist ganz, ganz schwierig für ihn in Erfahrung zu bringen. Das können wir ihm nicht sagen.
Also, aber das ist ganz wichtig, dass dort eine Zusammenarbeit ist zwischen euch, zwischen dem Patienten und allen Experten, die dort involviert sind.
Das ist, denke ich, etwas vom Wichtigsten, dass man im Team schafft und dass man, ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass man vorwärts schafft. Also, dass man, wenn jemand zugewiesen wird vom Hausarzt mit einer Veränderung im Röntgenbild, dass man nicht sagt, ja gut, der kann einmal in 2 Monaten haben wir wieder einen Slot offen und dann schauen wir den mal und dann verzögert sich das. Ich denke, es ist für den Patienten sehr, sehr wichtig, dass man vorwärts geht, dass er innerhalb von 4 bis 6 Wochen einen Namen hat für das, was passiert und einen Plan und vielleicht sogar schon die erste Therapie oder den ersten Schritt von der Therapie gemacht hat. Und das bedingt halt auch, dass man, und das machen wir auch, dass man solche Patienten bevorzugt behandelt.
Also wir haben gesagt, Rauchen ist ein ganz grosses Thema, darum erwähnen wir es so prominent. Gibt es noch andere Möglichkeiten, also wenn ich natürlich nicht rauche, selbstverständlich, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich kann ein bisschen unterstützen, dass die Chance kleiner wird, dass mich das trifft?
Da werden ganz viele Sachen diskutiert, auch so in der sogenannten Laienpresse von Vitaminen, Nahrungsergänzung und so weiter. Das ist nicht so, dass man das wirklich den Leuten empfehlen kann und dann sagen, dann haben die keinen Lungenkrebs. Und neben dem Nichtrauchen ist sicher, was wichtig ist, eine ausgewogene Ernährung. Das hat einen Effekt, das wissen wir. Und Bewegung. Ein aktiver Lebensstil mit viel Bewegung, optimalerweise Sport und eine ausgewogene Ernährung, das ist, was man machen kann.
Beobachten wir eigentlich Zunahme auch aufgrund von Umweltbelastungen?
Der Zusammenhang sichern, das ist aus wissenschaftlicher Sicht ganz, ganz, ganz schwierig. Insofern, das kann nicht bestätigt werden bis jetzt. Was man sicher weiß, ist, dass die Exposition eben gegenüber Schadstoffen, jetzt nicht nur vom Rauchen, sondern zum Beispiel auch in Fabriken von gewissen Mineralstoffen in der Umwelt, ich sage jetzt Asbest, dass das ganz eine riesige Rolle spielt, das hat man schon beobachten. Aber dass jetzt generell eine Zunahme vorhanden ist, ist wissenschaftlich eine umstrittene Frage. Die Feinstaubbelastung scheint wahrscheinlich schon eine Rolle zu haben für Atemwegskrankheiten generell und Lungenkrebs wahrscheinlich auch.
Sehr spannender Einblick, einen kurzen Einblick, den wir hier bekommen. Alle weiteren Informationen gibt es natürlich auch auf der Website von der Lungenklinik Bethanien. Das waren Informationen von Dr. Stefan Wieser und von der Dr. Claudia Tüller. Sie praktizieren beide an der Lungenklinik Bethanien. Danke vielmals für den Besuch.
Merci vielmals für das Gespräch.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.